Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Laut einer Studie in den USA können sich knapp 9% aller Jugendlichen nicht mehr im binären Spektrum verorten, finden sich also in keinem der beiden Geschlechter wieder. Kein Wunder also, dass non-binäre Charaktere längst auch in der Literatur angekommen sind. Spätestens mit dem Deutschen Buchpreis, den Kim de l'Horizon 2022 erhielt.
Es gibt nicht zwei Geschlechter. Das entspricht nicht der Realität. Ich glaube, der stock-heterosexuellste Cis-Mann sieht in seiner Realität, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt.
Ich bin selbst nicht trans, aber ich fand es trotzdem reizvoll, diese Figur zu schreiben, weil ich es auch unterrepräsentiert finde in der Literatur.
Donat Blum und Varina Valenda stellen queere und non-binäre Figuren ins Zentrum ihrer Romane und Erzählungen. Also Personen, die sich weder mit dem einen noch mit dem anderen Geschlecht vollständig identifizieren können. Lydia Meyer und Michael Ebmeier finden gar, die Zukunft sei nicht binär. Beziehungsweise non-binär ist die Rettung.
Ich weiß, dass ich 2015 zum ersten Mal den Begriff gelesen habe und mich damit identifizieren konnte. Und das dann immer wieder sozusagen Thema in meinem Leben war.
Das Schlagwort non-binär hat mich sehr inspiriert. Es ist ja ein Begriff, der mit der Gender-Debatte erst in den kommunikativen Mainstream gekommen ist. Mich hat das aber auch zurückgeführt zu ein paar Gedanken, die mir schon lange wichtig sind. Ja, was ich im Untertitel meines Buchs das subversive Denken nenne.
Nicht nur zwei Seiten. Das Nonbinäre in der Literatur von Ralf Gerstenberg.
I'm giving you a night call to tell you how I feel. I'm gonna drive you through the night down the hills.
2022 erhielt die aus der Schweiz stammende nonbinäre Person Kim de l'Horizon den Deutschen Buchpreis für den Roman Blutbuch. Kim de l'Horizon nutzte die Preisverleihung für eine sehr persönliche und zugleich hochpolitische Performance, sang den Song Nightcall in der Version der britischen Band London Grammar, rasierte sich die Haare und erklärte:
Dieser Preis ist nicht nur für mich, ich denke, die Jury hat diesen Text auch ausgewählt, um ein Zeichen zu setzen gegen den Hass, für die Liebe, für den Kampf aller Menschen, die wegen ihres Körpers unterdrückt werden.
I'm giving you a night call to tell you how I feel.
Wenn es ein Gefühl aus meiner Kindheit gibt, das ich noch genau kenne, dann ist es das Gefühl, dass mein Körper nicht mir gehört. Dass er für andere, für anderes da ist und nicht für mich, um darin zu sein. Ich war immer so ein Möbel, ein Komödli für Ausrangiertes. Ich weiß nicht wie, aber die Erwachsenen haben ihre Dinge, Themen, Probleme in mir deponiert. Das Fühlen, das unerwünscht war. Die Ängste, das Mannsein, das Frausein, die Wunden.
Something inside you is hard to explain. There's something inside you, boy. And you're still the same.
Körper und Kindheit. Fremdbestimmung und Selbstfindung. Blutbuch von Kim de l'Horizon ist ein stark autobiografisch gefärbter Roman über die Suche nach der eigenen Identität. Und nach einer Sprache für das schwer zu Erklärende, das das erzählende Ich in sich spürt.
Ich habe auch so versucht, so einen schönen Roman zu schreiben mit einer linearen Dramaturgie. Und irgendwie habe ich gemerkt, es reicht irgendwie nie. Also es bricht ab und es gibt immer so ein Gefühl von, es reicht nicht, um es zu erzählen. So, und ich wusste auch gar nicht genau, was dieses Es ist, bis dann auch irgendwann so das erste Wort wurde des Romans, glaube ich so. Ich habe es dir nie offiziell gesagt.
Beispielsweise habe ich es dir nie offiziell gesagt. Ich kam einfach mal geschminkt zum Café, mit einer Schachtel Lind und Sprüngli. Der mittelgroßen, nicht der kleinen wie üblich. oder dann später in einem Rock zum Weihnachtsessen. Ich wusste oder nahm an, dass Mutter es dir gesagt hatte. Es. Sie hatte es dir sagen müssen, weil ich es dir nicht sagen konnte. Das gehörte zu den Dingen, die Mensch sich nicht sagen konnte. Ich hatte es Vater gesagt, Vater hatte es Mutter gesagt, Mutter muss es dir gesagt haben.
Das ist viel mehr eben als die Identität der Figur, sondern es ist dieses ganze Erbe, dieses immaterielle Erbe, was die Figur auch von den Müttern, Großmüttern und der Kultur an Wunden, die wir durch und wegen unseres Geschlechts erfahren, erbt auch.
Ausgangspunkt des Romans ist die Frage nach der eigenen Herkunft. Kim de Lorison setzt sich darin mit der Familiengeschichte des nonbinären Erzähl-Ichs auseinander, verfolgt sie zurück bis ins 14. Jahrhundert. Getrieben vom Schmerz des Nicht-Dazugehören-Könnens und Wollens, spürt dieses Ich den transgenerationalen Traumata nach, von denen es geprägt wurde. Es erzählt von Ängsten und Schamgefühlen, von Nazi-Ideologie und Hexenverfolgung. Adressiert ist die Erzählung an die Großmutter, die an Demenz erkrankt ist. Die Großmär, wie sie im Buch genannt wird.
In der Sprache, die ich von dir geerbt habe, in meiner Muttersprache also, heißt Mutter Mär, aus dem Französischen abgeschielt. Für Vater Pär, für die Großmutter Großmär.
Im Schweizerdeutschen haben wir ja viel auch Einflüsse vom Französischen, dass wir tatsächlich jetzt in eher westlich gelegenen Dialekten wie dem Berndeutschen wirklich auch Mère und Père sage von la mère und le père vom Französischen.
Die Frauen meiner Kindheit sind ein Element, ein Ozean. Ich erinnere mich an die Beine meiner Mutter. Ich erinnere mich daran, sie zu umarmen, an ihr hochzuschauen und zu sagen, du bist meine Mère.
Und irgendwann habe ich da verschiedene Schreibformen ausprobiert und gemerkt, dass es ja eigentlich wie das Meer ist. Dass es so eine wahnsinnige Nähe ist in diesem Wort zum Ozean irgendwie. Und da kam natürlich sehr schnell die Verbindung zum Fluiden, zum Wässrigen, eben zum Beweglichen der anderen Ebenen auch, der Figur und was sie erzählen will.
In der deutschen Sprache, die ich von dir geerbt habe, in meiner Mehrsprache also, gibt es nur zwei Möglichkeiten, ein Körper zu sein. Das Aufwachsen im Gaumen der deutschen Sprache zwang mich stets in diese Kindergarten-Zweierreihe hinein.
Kim de Lorison sprengt das binäre Korsett der Sprache, verlässt die Kindergarten-Zweierreihe, in der Heranwachsende nach Geschlechtern sortiert werden. Aus dem Pronomen Mann wird Mensch, aus jemand je Mensch. Vielleicht heißt es an einer Stelle, sei dieses Schreiben die Suche nach einer Fremdsprache in den Wörtern, die einem zur Verfügung stehen.
Der Versuch, einen zungengroßen Unterschlupf in das Bestehende, in das Vererbte hauen. Groß genug, dass Mensch daran tanzen kann.
So entsteht ein Sprachfluss, der der genderfluiden Identität der Erzählfigur entspricht. Die Aneignung des Körpers korrespondiert mit der Aneignung der Sprache.
Ich glaube eben sehr stark daran, dass wer eben das Sagen hat, bestimmt irgendwie auch die Sprache, aber dass es immer auch schon Unterschlüpfe in der Sprache gibt. Und ich sah auch jetzt irgendwie mich dazu verleitet, beim Schreiben dieses Buches, mich eben auf die Spur zu machen von diesem Subversiven in der Sprache, dass eben in diesem Flüssigen, dass das quasi so die Tröpfchen, die irgendwie ein bisschen anders sind, darin zu einer Dichte kommen können, die dann Dinge wahrnehmbar macht, die sonst nicht wahrnehmbar sind.
Im elterlichen Garten von Kim de Lorisons Erzählfigur stand eine Blutbuche, mit der sie als Kind gesprochen hat. Ein Baum, den Nationalisten und Rassisten als Symbol der Reinheit und Stärke missbrauchten. Im Dialog des Kindes mit der Blutbuche verschwimmen die Grenzen. Die Grenze zwischen Mensch und Pflanze, zwischen Natur und Kultur. Der Baum ragt mit bewundernswerter Kontinuität in den Himmel. Er ist, anders als das Erzähl-Ich, einfach und selbstverständlich in der Welt.
Die Lektionen der Blutbuche waren: Dastehen, das Laub abwerfen, ausharren, an neuem Laub arbeiten, ausschlagen, verwandeln. Die Menschen waren viel bedrohlicher als die Monster unter dem Bett und im Schrank. Sie hatten immer diesen Körper. Und das Monströse an diesem Körper war, dass das nie einfach eine Form war, um in der Welt zu sein, sondern dass er immer ein Geschlecht hatte. Nein, ein Geschlecht war. Ein Mann oder eine Frau.
Wenige Tage nach der Verleihung des Deutschen Buchpreises wurde Kim de Lorison von einem Unbekannten auf einem Berliner U-Bahnhof ins Gesicht geschlagen. Nicht nur der Roman Blutbuch, auch das Leben und das Erscheinungsbild von Kim de Lorison, bunt gekleidet, oft im Rock, geschminkt und bärtig, wird von vielen als Provokation empfunden. Angriffe in der Öffentlichkeit, Hass und Hetze im Netz sind die Folge.
Wenn Mensch so in der Welt ist wie ich, dann ist wirklich alles politisch. Dann ist am Morgen aufzustehen und in den Kleiderschrank zu gehen schon eine ultrapolitische Geste, mit der ich mir überlege, wie viel Energie habe ich heute, wohin gehe ich heute, an welchen Orten komme ich vorbei auf meinem Nachhauseweg etc. Und auch in der Öffentlichkeit zu stehen, mich zu exponieren, ist extrem anstrengend, weil da immer so viel Hass auch kommt.
Binäres Denken kommt ja nicht nur in der Geschlechterfrage sozusagen hoch, sondern es kommt immer wieder, wenn Menschen verunsichert sind, wenn Menschen Angst haben, dann haben sie das Bedürfnis, Ordnung wiederherzustellen.
Die Zukunft ist nicht binär, lautet der Titel eines Sachbuches, mit dem Lydia Meyer dazu beitragen will, binäre Sichtweisen und Denkmuster zu überwinden.
Ich schreibe dieses Buch aus der Perspektive einer nicht-binären, weißen Person mit deutscher Staatsbürgerschaft, die im Westdeutschland der 1990er und 2000er Jahre aufgewachsen ist, einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund hat und in Berlin lebt. Ich werde meist weiblich gelesen.
Diese Lesart ihrer Person sei für sie oft anstrengend, aber zugleich ein Privileg, heißt es im Vorwort des Buches. Anders als beispielsweise Kim de Lorison ist Lydia Meyer nicht als non-binäre oder queere Person jederzeit und überall erkennbar.
Das ist so ein bisschen so ein Dilemma. Einerseits möchte ich als nicht-binäre Person, dass es mehr Sichtbarkeit für Nicht-Binarität gibt, dass die Sprache sich verändert. Und gleichzeitig muss ich ja auch ein bisschen darauf achten, mich selbst zu schützen. Das ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil ich natürlich gerne nicht weiblich gelesen werde. Es ist aber insofern ein Privileg, dass ich keine transfeindliche Gewalt erfahre auf der Straße und man mir das sozusagen nicht so ansieht.
Ihr Buch »Die Zukunft ist nicht binär« beginnt Lydia Meyer mit einer Szene aus dem Jahr 1994. Ein Kind sitzt auf dem Boden und schneidet Löcher in ein Kleid, das es auf Wunsch der Großmutter zu Ostern tragen soll.
Dieses Kind, das da auf dem Teppich sitzt und Löcher in ein Kleid schneidet, das es nicht tragen will, könnte ein Cis-Mädchen sein, das keine Kleider mag und lieber Hosen trägt. Es könnte ein Kind sein, das irgendwann eine Transition beginnt, weil es eigentlich ein Junge ist. Es könnte auch sein, dass dieses Kind sich irgendwann mit dem Geschlecht, das ihm bei der Geburt zugeordnet wurde, wohlfühlt und eines Tages sehr gerne Kleider tragen wird. Doch dieses Kind bin ich.
Für mich selbst persönlich ist das so einer der ersten Momente, wo ich gemerkt habe, dass ich mich mit einer krassen Vehemenz zu einer Zeit, als mir sozusagen diese Rollen noch nicht so sehr aufgedrückt wurden, gegen etwas gewehrt habe, an das ich mich danach erstmal angepasst habe und wo ich mich jetzt wieder gegen wehren kann.
Die Zukunft ist nicht binär, ist ein Erfahrungsbericht und ein aufklärendes Sachbuch. Geduldig erklärt Lydia Meyer darin das Einmaleins des nicht-binären Lebens und Denkens und definiert Begriffe wie
Cis.
Die Geschlechtsidentität einer Person stimmt mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht überein.
Transition.
Prozess, in dem eine Person Veränderungen sozialer, sprachlicher, juristischer und/oder körperlicher Art vornehmen lässt, um die äußeren Umstände dem eigenen Geschlecht anzupassen. Nicht alle trans- und nicht-binären Personen transitionieren.
Sex und Gender.
Die Unterteilung zwischen biologischem Geschlecht, Sex, und sozialem Geschlecht, Gender, war anfangs hilfreich, um auf die soziale und kulturelle Konstruiertheit von Gender hinzuweisen. Doch sie reicht nicht aus, um die Komplexität von Geschlecht zu beschreiben.
Statt immer wieder diesen Begriff des biologischen Geschlechts in Anführungsstrichen zu reproduzieren, könnten wir auch einfach sagen, es gibt Genitalien und es gibt bei der Geburt zugeordnete Geschlechter und das sind eben nur M und W. Und ja, für die Debatte wäre es gut, wenn mehr Leute etwas feiner unterscheiden würden zwischen den Kategorien und ja, nicht reproduzieren würden, dass es etwas gibt, das sozusagen inhärent den Genitalien eingeschrieben ist, das uns zu den Menschen macht, die wir dann irgendwann werden, sondern ja.
Wie identitätsstiftend Sprache ist, erlebte Lydia Meyer, als sie zum ersten Mal den Begriff non-binär hörte und dieses Wort sofort auf sich beziehen konnte. Non-binäre Identitäten verlangen demzufolge nach einer gendergerechten Sprache. Das sogenannte Misgendern, also die Zuordnung eines falschen Geschlechts durch eine falsche Anrede oder falsche Pronomen, könne für non-binäre Personen sehr verletzend sein, schreibt Lydia Meyer in ihrem Buch und plädiert dafür, generell geschlechtsneutraler zu sprechen.
Wenn ich eine Person sehe und ich lese die erstmal männlich, dann würde ich trotzdem sagen, da hinten steht eine Person, die hat einen blauen Mantel an, anstatt zu sagen, ey, guck mal, der Typ da vorne mit dem blauen Mantel. Das wäre sozusagen ein Beginn. Und es gibt ja so Neopronomen, mit denen viele Leute experimentieren.
Donat Blum bevorzugt beispielsweise das Neopronomen ens.
Das ist die Mittelsilbe von Mensch. Das kann einerseits als Pronomen benutzt werden, aber auch als Endung. Also man kann zum Beispiel sagen Schriftstellens oder Lehrens, aber man kann es eben auch als ens statt sie oder er benutzen. Ens ging in die Schule, ens schreibt. Lustigerweise ein Wort, das sich sehr schön überall einfügen lässt und gleichzeitig aber auch diesen Spielraum aufmacht, dass es mehr als diese binären Geschlechtervorstellungen gibt.
Schriftstellens Donat Blum lebt in Berlin und Zürich. Ens gibt die erste queere Literaturzeitschrift Glitter mit heraus, die sich zum Ziel gesetzt hat, queere Literatur zum Glänzen zu bringen, wie es heißt. In Ens 2018 erschienenem Romandebüt Opu beschreibt Blum die Suche seiner homosexuellen Hauptfiguren nach Nähe, Liebe und sich selbst. Ausgangspunkt ist der Tod seiner Großmutter, die ihm bis zum Schluss fremd geblieben ist.
Es gab einige Geschichten, die sie öfter erzählte. Von der Kriegszeit in Holland, von ihrem Bruder, von einer Reise nach Mexiko und von einer nach Indonesien. Auf jeden Fall stellte sie keine Fragen, nicht an mich, nicht an sich, nicht an den Lauf des Lebens.
Das Erzähl-Ich namens Donat begibt sich auf eine Art Spurensuche in die Niederlande und in die Schweizer Alpen. Opu ist das niederländische Wort für Oma. Während Donat versucht, ihr Leben und ihre Beziehung zu ihrem Mann Max zu rekonstruieren, wird das eigene queere Liebesleben für ihn zur Herausforderung. Er sucht nach einem Weg, seine Wünsche mit den Möglichkeiten in Einklang zu bringen, während die Unentschlossenheit seines Geliebten ihm zu schaffen macht.
Er glaube einfach, er sei nicht verliebt, sagte er. Eine vergangene Liebe war aufgeflammt in Südafrika. Er habe es wieder lodern spüren, jetzt wie damals, wie nie zuvor. Dass er niemals nur einen Menschen, nur ein Geschlecht begehren könne, sagte er. Dass ich eine Nähe wollte, die seine Freiheit bedrohte, fürchtete er. Du bist ein Arschloch, sagte ich. Ein Riesenarschloch. Verpiss dich.
Diese Großmutter hat ihr Leben lang cis-heterosexuell gelebt, ist in eine Ehe rein gerutscht fast, in die sie je länger, je mehr festgestellt hat, dass sie eigentlich gar nicht unbedingt da sein möchte. Also für sie als Frau wurden die Entscheidungen gefällt und sie musste sich da einfügen in diese Rollen. So, das ist eine sehr klassische weibliche Biografie von einer Person, die Anfang des letzten Jahrhunderts geboren ist. Das Leben der Großmutter wäre für das Ich tödlich gewesen. Wenn es nach den Regeln lebt, die die Großmutter noch gelebt hat, dann würde das Ich mindestens sehr unglücklich sterben oder nicht überleben.
Wie in Kim de Lorisons Roman Blutbuch geht es auch in Opu um eine Großmutter und um die Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft. Nonbinäres kommt darin aber noch nicht zur Sprache. Es wirkt wie ein Vorläufer, ein Wegbereiter des 4 Jahre später erschienenen Sprachexperiments von Kim de Lorison.
Es gibt ganz viele Parallelen zwischen diesen zwei Romanen. Kim hat mal gesagt, wenn es Glitter nicht gegeben hätte oder vielleicht auch Opu mein Buch nicht gegeben hätte, hätte sich Kim nicht getraut, dieses Buch zu schreiben, das Kim jetzt geschrieben hat. Weil das nicht eine Möglichkeit schien, dass man ein queeres Buch veröffentlichen kann. Als ich Opu geschrieben habe, ich hatte kein Vorbild, an dem ich mich orientieren konnte. Das wurde mir auch die ganze Zeit gespiegelt von Verlagen. Na, das ist zu klein, das funktioniert so nicht. Queere Themen sind nur für Queers. Queere Bücher werden nur von queeren Menschen gelesen. Dass ein Buch wie Kim den Deutschen und den Schweizer Buchpreis gewinnen konnte, das war 2018, als mein Buch erschienen ist, undenkbar.
Eine schreibende Person namens Evan Tepest ist mal die Publikumsverlagsvorschauen durchgegangen. Ich glaube, es war das Herbstprogramm 2022 und hat 7 queere Bücher gefunden, die dort veröffentlicht wurden. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Nicht-binäre und queere und Transperspektiven sind immer noch unterrepräsentiert, auch in der Belletristik.
Heteronormative Cis-Beziehungen gibt es halt in Film und Literatur sehr, sehr viel. Und das war irgendwie so eine Art Neuland zu betreten, was ich erstmal gewagt habe, wo man natürlich auch skeptisch sein kann oder kritisch sein kann, ob ich das aus meiner Perspektive darf. Da habe ich jetzt auch keine wirkliche Antwort dazu.
Die Hauptfigur in Varina Wallenders Debütroman Dopamin und Pseudoretten ist als Jana in der schwäbischen Provinz geboren worden und lebt nun als Janis in Berlin. Varina Wallender ist selbst nicht non-binär. Sie arbeitet als Ärztin in der Psychiatrie.
Ich habe mich mit dem Thema Trans natürlich beschäftigt, weil ich einfach gemerkt habe, dass Transpersonen Hilfe suchen im psychiatrischen Hilfesystem. Und ich früh erkannt habe, die suchen jetzt nicht Hilfe wegen ihres Transseins, sondern wegen Minderheitenstress oder Diskriminierungserfahrungen, die sie haben, oder sogar Gewalterfahrungen.
Janis wohnt in einer WG, jobbt als Ankleider im Theater, konsumiert regelmäßig Drogen und ist auf der Suche nach einem passenden Liebes- und Lebenszusammenhang. Seine sexuelle Identitätssuche lässt ihn eine Mastektomie, eine Brustamputation, in Erwägung ziehen.
Ich tippe ein. Macht Testo die Depression weg? Brustamputation, Thailand, Kosten. Meine Psychologin rät grundsätzlich davon ab, nach sowas zu googeln, aber ich mache es natürlich trotzdem. In der nächsten Sitzung muss die Psychologin dann die ganze spätkapitalistische Schlacke aufwischen, die sich durch Social Media und unerfüllte Sehnsucht angesammelt hat. So geht nämlich Therapie. Man erzählt, dass man wieder mal alle Ratschläge in den Wind geschossen hat und wird anschließend so weit stabilisiert, dass man es auch die nächste Woche getrost wieder so machen kann.
Also es gibt ja verschiedene Arten von Transition, so eine Art innere, seelische, emotionale Transition. Und es gibt aber auch dann operative Eingriffe unter Umständen oder ja, dass ich offen als die Person eines anderen Geschlechts zum Beispiel lebe. Das muss man auch ein bisschen getrennt voneinander betrachten.
Wenn Janis manche Vertreter seines Zielgeschlechts betrachtet, überkommen ihn jedoch auch Zweifel und Unsicherheiten. Ist es tatsächlich das, was er will?
Ich bin mal wieder froh, dass ich auf Frauen stehe. Ganz generell bin ich froh darüber. Aber vor allem bin ich froh, dass ich mit Männern Mitte 30 nichts zu tun haben muss. Würde ich auf Männer stehen, würde ich diese Kohorte aussparen. Die sind lückenlos Arschlöcher. Cis-Männer Mitte 30 denken, sie seien jung und ihnen liege die Welt zu Füßen. Die ruhen sich auf ihren Hodensäcken aus, weil sie das können, rein biologisch. Ich will auf keinen Fall so werden wie die. Manchmal habe ich Zweifel. Manchmal bin ich doch noch Jana. In irgendeiner Ecke oder Kante meiner Seele.
Auch die Liebesbeziehung zu Irina, die sich als toxisch herausstellt, lässt Janis an seiner Transition zweifeln. Was, wenn Irina nur auf weiblich gelesene Körper steht? Varina Wallenders Romandebüt Dopamin und Pseudoretten ist ein schnell und sehr gegenwärtig erzählter Entwicklungs- und Liebesroman mit einem Protagonisten, der es im Laufe der Handlung schafft, sich selbst in seinem genderfluiden, non-binären Gefühlswirrwarr zu akzeptieren, ja, zu lieben. In der Kunst, vor allem in der Schauspielkunst, findet Janis schließlich seinen rettenden Anker.
Es gibt da am Ende eine Szene, wo er auf der Bühne einen queeren Hamlet geben soll und wo man den Brustansatz sehen darf. Einer eigentlich männlich gelesenen Person, die Janis ja ist, die dann eben so sich zeigt auf der Bühne, dass man das erahnen kann. Und das ist ja wahnsinnig mutig und zeigt, dass er mit sich selbst auf eine Art im Reinen ist.
In Janis, der Hauptfigur in Varina Valendas Roman, vereinen sich die binären Gegensätze Mann, Frau, Provinz, Großstadt, Kunst, Leben zu einem sowohl als auch. Für Varina Valenda war es als Schriftstellerin zudem eine äußerst intensive Erfahrung, sich in eine nonbinäre Figur hineinzuversetzen.
Ich glaube, meine Weltsicht war davor auch schon nicht binär, aber es war toll, dann die Erfahrung zu machen, aus der Perspektive einer nicht-binär identifizierten Person zu schreiben. Und ja, also ich habe mich in der Tat sehr in die Person hineinversetzt und es gab auch Stellen, die ich nicht immer schreiben konnte. Zum Beispiel, wenn es um Suizidalität oder so etwas geht, das kann man nicht an jedem Tag.
Gerade im Bereich des Politischen finde ich das Nonbinäre einen wichtigen Ansatz oder es wäre ein wichtiger Weg in die Zukunft. Wir haben im Moment eine Tendenz zum Ultrabinären in der Politik. Das sieht man am Wiedererstarken von rassistischen Denkmodellen, die erschreckend erfolgreich damit sind.
Nonbinär ist die Rettung, heißt ein als Buch veröffentlichter Essay des Schriftstellers und Übersetzers Michael Ebmeier, das er im Untertitel als ein Plädoyer für ein subversives Denken bezeichnet. In seinem Text schlägt Ebmeier vor, das nonbinäre Denken aus der Genderdebatte aufzugreifen und auf andere Gesellschaftsbereiche zu übertragen.
Zu überlegen, wie können wir die Mechanismen von Herrschaft und Unterordnung, denen wir überall ausgesetzt sind, hinterfragen und wie können wir die überwinden, wie können wir denen entgehen, wie können wir denen die Grundlagen entziehen. Und da fand ich, dass diese Denkbewegung des Nonbinären einen sehr guten Weg weist.
In der jüngsten Geschichte ist es vor allem die Einteilung in einheimisch-fremd oder zugehörig-nicht-zugehörig, die zum Schlüssel wird, um dumpfe Ängste politisch zu instrumentalisieren und die Verbrechen bis hin zum industriellen Genozid möglich gemacht hat. 8 Jahrzehnte nach dem Holocaust müssen wir nach Kontinuitäten dieser Perfidie nicht lange suchen. So dient beim heutigen Umgang von Akteuren wie EU und den USA mit Geflüchteten der Gegensatz einheimisch-fremd oder auch weiß-nicht-weiß als Basis, um die Verweigerung von Menschenrechten zum Sachzwang umzulügen.
Wir gegen die anderen. Dieses binäre Schema, so Ebmeier, bringe eine Art Festungsmentalität hervor. Zudem hätten Zweiteilungen, vor allem die von Mann und Frau, jahrtausendelang als Unterdrückungsinstrument gedient. Im Patriarchat wurde das angeblich starke Geschlecht, dem vermeintlich schwachen, nach dem Prinzip Herrschaft und Unterdrückung übergeordnet. Eine eindeutig auf männliche Neurosen zurückzuführende Konstellation, findet Michael Ebmeier.
Klar steckt da viel tiefsitzende Angst drin und auch tiefsitzender Minderwertigkeitskomplex der Männer, sie fühlen sich schon quasi unterlegen, weil dieses Wunder der Schwangerschaft dem männlichen Körper nicht vergönnt ist und so weiter. Eigentlich das Patriarchat ein Musterbeispiel für eine sehr neurotische Konstruktion, die auch nur mit Gewalt aufrechterhalten werden kann.
Schon die Möglichkeit, innerhalb des binären Schemas Grauzonen zu bilden, bringt sie zum Zittern. Sie duldet keine Männerbilder. Sie steht und fällt damit, dass nur eine Art von Männern existiert. Insofern ist es ein großer Erfolg, wenn zu Binsenweisheit wird, dass sich von der toxischen bis zur fragilen Männlichkeit ein weites Feld erstreckt. Ein Trümmerfeld.
Die Ausweitung der Grauzone, schreibt Michael Ebmeier in seinem Essay, weise den Weg zur Überwindung des binären Schemas.
Überwunden wäre das binäre Schema, wenn die Grauzone keine Grauzone wäre und auch kein Trümmer, sondern ein als selbstverständlich empfundenes Spielfeld der Diversität. Es gäbe kein maßgebliches Männerbild mehr. An seine Stelle träte eine Bandbreite an nicht gewalttätigen Männlichkeiten und diese Bandbreite wäre für immer neue Varianten offen.
Im Grunde bedeutet das Nonbinäre einzufordern ja nichts anderes als die Diversität, die Vielfalt anzuerkennen, sie nicht mehr wegzuleugnen oder in ein binäres Schema zu pressen, sondern sie als die potenziell endlose Bandbreite zwischen dem klassischen Entweder-Oder anzuerkennen und wo Vielfalt anerkannt wird, wo Vielfalt nicht mehr als Problem, sondern als Eigenschaft von Systemen aller Art anerkannt wird, da ist das Thema der Diskriminierung von Minderheiten eigentlich auch erledigt. Denn wenn man Vielfalt anerkennt, wird man ja nicht mehr Mehrheit gegen Minderheit ausspielen.
Vielfalt ist gewiss auch in der Literaturlandschaft wünschenswert. Das ebenso subversive wie lustvolle Hinterfragen gewohnter Rollenmuster und sprachlicher Selbstverständlichkeiten zeigt, dass nonbinäre Literatur längst mehr ist als ein Nebenzweig der Genderdebatte. Sprache verändert sich. Und vielleicht ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis nicht nur nonbinäre AutorInnen wie Kim de L'Horizon das Pronomen Mensch statt Mann verwenden. Es passiert etwas, findet auch Lydia Meyer. Die Zukunft ist nicht binär.
Die ProfiteurInnen des Patriarchats müssen fluchend dabei zusehen, wie die binären Pole, an die sie sich klammern, langsam dahinschmelzen. Bis sie ganz geschmolzen sind, dauert es sicher noch ein paar Jahrhunderte. Bis dahin nicht vergessen. Wir müssen keine Frauen sein. Wir müssen keine Männer sein. Wir müssen gar nichts.
Nicht nur zwei Seiten, das Nonbinäre in der Literatur, von Ralf Gerstenberg. Es sprachen Godehard Giese, Karin Hantschewski und Mike van Severin. Regie Roman Ruthardt, Ton Jan Fraune, Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.